HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel des folgenden Gesprächs ausblenden müssen.
HR2 Kultur. Doppelkopf.
Heute am Tisch mit dem Filmkritiker Daniel Kotenschulte. Gastgeber ist Thomas Plaul. Herr Kotenschulte, Sie sind vielen unserer Hörerinnen und Hörern, die nicht nur dem Radio lauschen, sondern auch Zeitung lesen, das soll ja doch einige geben, als Filmkritiker der Frankfurter Rundschau bekannt. Sie haben einige Bücher und Buchbeiträge zum Thema Film bzw. Kino veröffentlicht. Sie wirken als Dozent und auch als Kurator. Und als wäre das alles noch nicht genug, sind Sie auch hin und wieder am Klavier zu hören, wenn Sie Stummfilme begleiten. Wir werden im Laufe des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur auf einiges davon zu sprechen kommen. Als erstes aber die Frage, bei so vielen verschiedenen Tätigkeiten, die ja, obwohl sie alle etwas mit Film zu tun haben, auch sehr unterschiedlich sind. Wenn Sie eine Filmkritik schreiben, dann tun Sie das wahrscheinlich zu Hause am Computer. Wenn Sie einen Stummfilm am Klavier begleiten, dann geschieht dies vor Publikum. Als Dozent haben Sie ja eh Filmstudenten vor sich. Gibt es etwas, Herr Kotenschulte, was Sie ganz besonders gerne machen, oder liegt der Reiz Ihrer Arbeit oder ein Reiz Ihrer Arbeit auch gerade an dieser unterschiedlichen Auseinandersetzung mit dem Thema Film und Kino?
Also all diese drei Dinge haben den Vorteil, dass man schnell ein Ergebnis hat, mit dem man vielleicht zufrieden ist. Bei der Zeitung ist es so, dass man das erst am nächsten Tag vor sich sieht, gedruckt, aber immerhin, das ist nur ein Tag dazwischen. Und beim Klavierspielen ist das sofort diese Befriedigung, wenn es denn was geworden ist, die sich einstellt. Und in all diesen Fällen spricht man über Film. Das heißt, man sagt etwas aus über den Film. Ob ich dazu jetzt Klavier spiele, da kann ich ganz viel kommentieren. Da kann ich sagen, ist die Figur böse oder nett? Ist die Szene langsam oder schnell? In welcher Zeit spielt dieser Film? All das sind ja Dinge, die man auch in einer Filmkritik sagen kann oder mit Studenten diskutieren kann.
Fangen wir mal mit den Filmkritiken an. Bevor ich Sie jetzt frage, was für Sie ein guter Film ausmacht, drehe ich das Ganze erst einmal herum und frage Sie, was macht denn für den Filmkritiker Daniel Kotenschulte eine gute Kritik aus? Sie dozieren ja auch zu diesem Thema. Worauf legen Sie beim Schreiben Ihrer Kritiken Wert?
Ich finde, dass eine Filmkritik ein persönlicher Text darüber ist, wie jemand einen Film ansieht. Also einmal im direkten Sinne die Anschauung eines Films, das Erlebnis des Films, und im zweiten, wie man ihn hinterher ansieht, im Sinne einer Beurteilung, was man davon hält, wie er zu halten ist, in welchen Kontext er gehört, wie man ihn einordnen muss. Das leistet eine Filmkritik, und zwar so, dass dem Leser diese Trennung zwischen diesen beiden Bereichen, zwischen dem Erlebnis des Schauens und dem Reflektieren darüber, nicht so sehr auffällt. Es soll also alles in einem Fluss sein, in einem Ganzen als Text funktionieren.
Gibt es denn für Sie bestimmte Kriterien, nach denen Sie Filme begutachten, bewerten, oder ergibt sich das einfach beim Schauen des Films selbst?
Ja, jeder Film ist anders, hoffentlich. Manche sind ja auch sehr ähnlich voneinander und dann fällt es einem schwer, das Besondere daran zu erkennen. Aber nein, also jeder Film stellt seine eigenen Anforderungen. Das bedeutet auch, dass immer was anderes drin vorkommt. Manchmal sind Drehbuchautoren enttäuscht, dass sie nicht vorkommen, oder Kameraleute oder Schauspieler. Aber sie kommen halt nur dann vor, wenn sie für das Erlebnis des Films und die Beurteilung entscheidend waren. Also wenn die Bildgestaltung von dem Kameramann sehr nachlässig aufgefasst wurde, kann man das natürlich erwähnen, wenn es ganz schlimm ist. Aber manchmal ist es so, dass der Film dann eben etwas anderes hat, wodurch er funktioniert. Also zum Beispiel durch das Charisma eines Schauspielers, durch ein Drehbuch oder eine Regieleistung eines Themas, die dann vielleicht den Text dominieren kann. Also das kommt immer darauf an, was man gerade sieht.
Wenn Sie jemanden nicht erwähnen, der natürlich sich gerne auch als Name gelesen hätte, gibt es denn da Rückmeldung? Kommt da jemand und sagt, hör mal zu, du hast da eine Kritik geschrieben, da komme ich gar nicht drin vor. Was ist das?
Also manchmal ertappe ich mich selbst dabei, dass ich den Regisseur nicht erwähnt habe. Das geht natürlich nicht, der muss auf jeden Fall vorkommen. Nein, es ist eher umgekehrt so, dass die Kameraleute gar nicht mehr erwarten, dass sie in Filmkritiken vorkommen. Und wenn das dann mal so ist, sich sehr freuen. Oder die Komponisten zum Beispiel. Wenige Kritiker schreiben über die Komponisten von Filmen. Ich finde das eine ganz wichtige Sache am Film, wie der vertont ist. Also das ist mir persönlich einfach ein Anliegen, dass die, wenn sie denn bedeutend sind, auch wirklich vorkommen.
Jetzt haben Sie gesagt, Sie schauen einen Film. Am nächsten Tag erscheint schon die Kritik. Das muss man sich jetzt so vorstellen. Sie schauen abends einen Film und des Nachts schreiben Sie die Kritik. Sie haben eben von Reflexion gesprochen. Braucht Reflexion nicht auch ein bisschen Zeit? Muss ich da nicht erst etwas setzen?
Ja, das ist oft so, dass man den Film schon länger gesehen hat. Bei Festivals in Cannes, in Berlin, in Venedig sieht man Filme zu einem ganz anderen Zeitpunkt, als sie dann später ins Kino kommen. Und manchmal hat man auch gar nicht mehr die Gelegenheit, ihn wiederzusehen. Das ist natürlich dann auch bedauerlich. Aber ich persönlich mag es sehr gerne, wenn ich den Film frisch gesehen habe und dann drüber schreiben kann. Das ist einfach sehr nahe dann, wenn man ins Kino geht, gibt es Leute, die können danach gar nicht so schnell drüber reden. Andere können das sehr gut. Und mir persönlich reicht sozusagen die Länge eines Getränks aus und dann kann man schon drüber reden.
Wie viele Filme schauen Sie eigentlich im Jahr?
Auf jeden Fall bin ich im Schnitt jeden Tag im Kino. Also manchmal sehe ich auch zwei Filme an oder bei Festivals fünf Stück am Tag. Also ich komme mit Sicherheit auf 365 Kinobesuche im Jahr. Aber viele Filme sehe ich natürlich auch zu Hause an, auf dem Projektor. Und das sind dann oft alte Filme, die mir persönlich mehr Spaß machen. Und dann kommt man sicherlich auf 500 Filme oder so.
Das ist schon eine ganze Menge. Als Literaturkritiker zum Beispiel hat man einen Redaktionsschluss zu beachten. Das heißt, der Kritiker muss dann eben das zu besprechende Buch in einem bestimmten Zeitraum lesen. Der kann aber, dieser Kritiker, wenn er morgens noch nicht so richtig wach ist und fit ist, die Lektüre auf später verschieben. Das können Sie beim Schauen von Filmen in der Regel ja nicht. Ich frage das, weil man ja vielleicht doch nicht unterschätzen sollte, dass die Aufnahmefähigkeit eines Menschen und auch die kritische Aufnahmefähigkeit ja doch sehr unterschiedlich ist von Tag zu Tag, von Stunde zu Stunde. Gab es da schon bei Ihnen, dass Sie festgestellt haben, dass Sie für einen Film gar nicht wirklich aufnahmebereit waren, vielleicht sogar, um das Wort zu gebrauchen, gar nicht in der Stimmung waren, einen bestimmten Film sich anzuschauen?
Ja, das kommt sehr oft vor. Bei Filmfestivals beginnt es um 9 Uhr morgens oder 8.30 Uhr in Cannes. Da sitzt man um 8.30 Uhr in einem riesigen Kino und es laufen die bedeutendsten Filme der Welt. Es läuft Lars von Triers Melancholia. Um den zu sehen, sollte man wirklich ausgeschlafen sein. Und da hilft ja dann nichts. Man ist oft sehr, sehr lange auf bei Festivals. Die Partys, das klingt immer so dekadent, aber die sind natürlich auch ganz wichtig, wenn man da sich austauscht mit Kollegen, wenn man da irgendwas aufschnappt, was in diese Texte dann reinkommt, dieses Kolorit eines Festivals. Also man schläft 4-5 Stunden maximal bei einem Filmfestival und dann sitzt man morgens früh da und guckt einen Film an. Vielleicht erwischt er einen völlig auf dem falschen Fuß. Also das ist mir definitiv passiert. Ich mag jetzt nicht sagen, welche es da am schlimmsten getroffen hat, aber ja. Oder auch Horrorfilme am Mittag. Passiert regelmäßig, weil die in Presseverführungen meistens um 10 oder um 12 Uhr laufen. Und da haben sie keine Lust, Saw 3 zu sehen. Ja, so ein Teenie-Horror, wo nur das Blut spritzt.
Zu dieser letzten Frage, die, sagen wir, Interaktion zwischen einem Kunstwerk, einem Film in unserem Falle und dem Betrachter, das ist ja ein aktiver Prozess. Die Rezeption, die Aufnahme, das Verstehen eines Films kann sich ja, wir alle kennen das Phänomen, im Laufe der Zeit verändern. Wenn Sie einen Film nach 5 Jahren, nach 10 Jahren vielleicht noch einmal sehen, dann sieht man ja plötzlich andere Dinge, weil man sich ja selbst natürlich auch weiterentwickelt hat. Ist Ihnen das auch schon passiert, dass Sie einen Film rezensiert haben, egal ob positiv oder negativ, und dann haben Sie ihn Jahre später noch einmal gesehen und festgestellt, hoppla, heute würde ich die Kritik anders schreiben?
Ja, das ist mir schon passiert. Es dauert manchmal auch gar nicht so lange. Julian Schnabel, der Künstler, hat vor 1,5 Jahren einen Film gemacht über Palästina und Israel. Und den habe ich im Festival gesehen und war sehr enttäuscht. Und dann habe ich darüber nachgedacht und 3 Monate später geschrieben, ich habe es damals so gesagt, liebe Leser, aber heute sehe ich es anders. Und das kommt vor. Und natürlich ist es ein ganz normaler Prozess. Beim Lesen hat man das ja sehr häufig, dass man ein Buch nach Jahren wieder rausholt und dann sieht man was ganz anderes drin. Und ich habe sehr viele wichtige Filme sehr jung gesehen. Im Fernsehen, das ging damals noch. Heute laufen ja selten alte Schwarz-Weiß-Filme im Fernsehen. Aber als ich Teenager war, liefen die ganzen Ingmar Bergman-Filme zum Beispiel im Fernsehen. Da war ich dann eben 15 oder 16 und da verstehen Sie Ingmar Bergman vielleicht nicht ganz so gut, wie wenn Sie erwachsen sind. Wahrscheinlich versteht man ihn nie komplett. Aber auf der anderen Seite war das total gut, die Filme so früh zu sehen. Dann wusste man eben, was es gab. Und wenn ich sie heute wieder sehe, dann habe ich eine sehr lebendige Erinnerung, weil das eine ganz wichtige Zeit war zum Filme gucken, wo man einfach sehr viel noch behält von Eindrücken. Also da bin ich froh, da habe ich eben diese beiden Gelegenheiten im Leben oder vielleicht sind sie noch mehr, um Ingmar Bergman zu verstehen.
Das Problem ist aber, wenn Sie, sagen wir, ein Urteil revidieren, das lässt sich ja kaum bewerkstelligen. Sie können ja nicht 10 Jahre oder 5 Jahre später dann nochmal Ihre persönliche Ansichtenänderung veröffentlichen. Ärgert Sie das da?
Im Gegenteil, es gibt schon mal Gelegenheit, sich da neu zu orientieren. Also zum Beispiel die Filmgeschichte ist ja so ein weites Feld und da ist es ja so, dass man immer denkt, diese Regisseure sind wichtig und andere nicht und das verschiebt sich. Und wenn man kontinuierlich über sowas schreiben kann, dann kann man das auch mitteilen. Ich habe letztes Jahr ein Buch geschrieben, zusammen mit einem Zeichner. Robert Nippold heißt der Zeichner. Das Buch heißt Hollywood in den 30er Jahren. Das ist ein opulenter Bildband, wo alles gezeichnet ist. Also die Bilder sind schon das Wichtige bei diesem Buch und die Texte sind aber auch wichtig. Und da konnte ich mir aussuchen, welche Regisseure da vorkommen. Und da habe ich zum Beispiel meinen Lieblingsregisseur Frank Bolzegi. Den kennt aber kaum jemand, weil der nicht in dem Kanon dieser großen Regisseure angesiedelt ist. Und das fand ich immer sehr ungerecht. Und im Laufe der eigenen Filmentwicklung, ja, da macht man diese Entdeckungen und teilt das dann mit. Und andere werden dann vielleicht weniger wichtig. Also heute ist mir dieser Frank Bolzegi einfach wichtiger als Howard Hawks oder Raoul Walsh oder diese Regisseure, die man früher zu kennen glauben musste.
Wir hören schon, dass Sie ein Spezialist und auch ein Liebhaber des Kinos gerade der 20er, 30er Jahre sind. Da kommen wir nachher nochmal darauf zurück. Sie haben, Herr Kotenschulte, in Bochum und auch in Köln Kunstgeschichte, Germanistik und Theaterfilm- und Fernsehwissenschaften studiert. Stichwort Kunstgeschichte. Inwieweit hat Ihnen denn diese akademische Ausbildung in Sachen Bilderlehre, was ja auch ein Bilderlesen können bedeutet, für das Filme schauen und Rezensieren geholfen?
Ich hatte in Bochum das Glück, einen sehr berühmten Kunsthistoriker zu erleben, Max Imdahl hieß der. Und der ist dann gestorben, als ich im vierten Semester war, leider. Aber ich habe wahnsinnig viel von dem mitbekommen, was das Betrachten von Bildern angeht. Der konnte alles mit allem vergleichen. Der konnte einen Wolkenkratzer mit einem Blumenbild vergleichen. Und dann drehte er das Blumenbild um und dann sah man, was er meinte, welche formalen Gemeinsamkeiten es da gab und wo die Unterschiede waren. Und das finde ich so anregend bis heute, dass ich damit sehr viel angefangen habe. Also wenn man dem Leser eine Vorstellung davon gibt, wie etwas aussieht oder auch wie etwas einzuordnen ist ästhetisch, dann hilft es, wenn man diese Scheu nicht hat, Dinge miteinander zu vergleichen, einfach auf eine höhere ästhetische Ordnung das Ganze zu rücken. Also einfach zu sagen, ein Beispiel, wenn Sie über Expressionismus reden, das kommt in so vielen verschiedenen Formen vor. Und das kann eben auch in einem Gebäude stecken, es kann in einem Gedanken stecken oder in einer Form. Und das kann man einfach, wenn man diese Freiheit mal gelernt hat, lockerer machen.
Dieses in der Tiefe Lesen von Bildern, das trifft ja auch für den Film zu. Ist aber das nicht gerade, ich muss die Frage fast nochmal wiederholen, das Problem, wenn man einen Film sieht und relativ schnell umsetzen muss in eine Kritik, weil manche Dinge erschließen sich doch eigentlich erst nach längerem Nachdenken. Ist das nicht doch dieser relativ große Zeitdruck des Veröffentlichens dann nicht doch ein Problem für Sie?
Für mich ist es so, dass Dinge auch wieder verschwinden, wenn die Zeit dazwischen ist. Ja, ich sehe auch andere Filme dazwischen und bestimmte Eindrücke halten sich und andere nicht. Und nicht immer kann der Film was dafür, dass dann die Erinnerung wieder verblasst. Das heißt, um ihm gerecht zu werden, ist es schon hilfreich, wenn man schnell danach was geschrieben hat. Ich mache mir keine Notizen, das machen andere Leute. Die können es nicht mal abwarten, bis der Film vorbei ist und schreiben schon während des Sehens. Das, finde ich, geht überhaupt nicht, weil man dann nicht mehr in der Position des Zuschauers ist, der sich so wegdriften lassen können muss. Also ich bin froh, wenn ich relativ bald nach dem Film was schreiben muss, dann ist es noch da. Und die Reflexion, die auf der höheren Ebene passiert, die ist davon ja unberührt. Also die beeinflusst mich dann, wenn ich andere Filme sehe.
Nun ist das Kino ja schon des Öfteren totgesagt worden und das gibt es auch immer noch, dass man liest, die Zeit des großen Kinos ginge zu Ende. Die Rezeption eines Films zu Hause auf DVD oder Blu-ray ist ja auch eine völlig andere Situation. Kino ist ja auch ein Erlebnisraum. Ist da etwas dran, kann man das so sagen, aufgrund dieser starken Konkurrenz, dieser fast schon Privatisierung der Rezeption, ist das große Kino gefährdet?
Wenn wir vom Erlebnisraum Kino sprechen, dann gehört dazu ja auch das Bild eines vollen Kinos mit vielen Leuten. Wenn Sie einen Film wie The Artist sehen, diesen modernen Stummfilm, und das Kino ist voll, Leute lachen Tränen, ist natürlich was ganz anderes, als wenn Sie ihn alleine sehen würden. Der Film würde Ihnen vielleicht überhaupt nicht gefallen, wenn Sie da alleine sitzen und niemand bringt Sie in Stimmung. Aber auf der anderen Seite ist Kunstbetrachtung, Kunsterfahrung immer eine einsame Tätigkeit, finde ich. Ob Sie ein Buch lesen oder vor einem Bild stehen. Wenn das Museum voll ist, sehen Sie weniger von dem Bild, als wenn das Museum leer ist. Und wenn Sie einen Kopf vor der Nase haben, das fand ich als Kind immer sehr störend, dann sehen Sie weniger von dem Bild. Und ich persönlich bin sehr glücklich, wenn ich allein in einem Kino sitze. Und diese Situation versuche ich zu Hause auch zu haben. Dann mache ich eben so einen Videoprojektor an, mache es dunkel, das Bild ist groß. Also ich brauche persönlich für die Wahrnehmung eben den dunklen Raum und das große Bild. Das ist mir wahnsinnig wichtig. Was ich nicht unbedingt brauche, ist das volle Kino mit den vielen Leuten. Vor allen Dingen, wenn die noch was essen oder rascheln oder sich unterhalten.
Ja, das ist ja doch in der Regel der Fall, leider in den meisten Kinos. Filme bestehen die meisten jedenfalls, nicht nur aus Bildern, sondern auch aus Tönen, aus gesprochener Sprache, auch aus Musik. Sie hatten vorhin schon mal kurz erwähnt, dass Sie auch die Musik eines Films immer gerne mit beschreiben. Es ist Doppelkopf-Tradition, dass der Studiogast Musik auswählt oder mitbringt, die ihm besonders viel bedeutet. Und ich glaube, wir fangen heute auch mit einer Filmmusik an, Herr Kotenschulder. Was hören wir denn als erstes?
Ja, das ist eine schöne Filmszene, die ich gerne benutze, wenn ich mit Studenten über Film rede, ein wunderbarer Filmanfang. Die Bilder können Sie sich jetzt nur vorstellen. Das ist Kermit der Frosch, gesprochen und gespielt von Jim Henson, dem Erfinder der Muppets. Am Anfang des Films The Muppet Movie, da sitzt er auf einem Baumstamm irgendwo in einem Tümpel und singt ein Lied. Und dieses Lied ist ein Theme-Song, wie man es nennt. Also ein Lied, das das Thema und die Stimmung eines Films komplett anschlägt, bevor der Film losgeht. Der Film heißt The Rainbow Connection, also das Lied heißt The Rainbow Connection.
Die Muppets, die kennt irgendwie jeder, Herr Kotenschulder. Was macht denn dieser unglaubliche Erfolg und Bekanntheitsgrad der Muppets von Jim Henson aus? Die Serie selbst, die lief ja nur, glaube ich, zwischen 76 und Anfang der 80er Jahre.
Genau, das berührt ja eher das Thema Fernsehen, mit dem ich eigentlich nichts zu tun habe, aber die Muppets, vor allem die Sesamstraßenfiguren, haben mich als Kind wahnsinnig beeinflusst. Die habe ich geliebt, die konnte man nachmachen, man konnte die Puppen basteln zu Hause, man konnte damit spielen. Die sind universell, also die sind so einfach und in ihren Charaktereigenschaften, Ernie und Bert oder Kermit, sind sie einfach universell, also wie Stummfilmstars verschiedene Eigenschaften haben. Und nichts ist näher, finde ich, als eine Handpuppe. Und ich glaube, das ist, wirkt auf alle Leute ganz direkt.
Kermit the Frog, The Rainbow Connection.
Why are there so many songs about rainbows? And what's on the other side? Rainbows are visions, but only illusions. And rainbows have nothing to hide. So we've been told, and
Sie hören den Doppelkopf in HR2 Kultur. Mein Name ist Thomas Plaul. Heutiger Gast im Studio ist nicht Kermit, der Frosch, sondern Daniel Kotenschulte, der Filmkritiker. Also, nun wissen wir es, Daniel Kotenschulte ist ein bekennender Fan von Kermit und den Muppets. Kermit war ja auch im Februar in Berlin auf der Berlinale. Herr Kotenschulte, zusammen mit der ewigen Diva Miss Piggy. Hatten Sie denn Gelegenheit zu einem Interview mit den beiden oder sind das so exklusive Hollywood-Stars, dass man da gar nicht richtig rankommt?
Also ich habe ja so eine eigene Kermit-Puppe zu Hause und die benutze ich häufiger, als ich das zugeben möchte in der Öffentlichkeit. Deswegen habe ich die Gelegenheit jetzt mal sausen lassen.
Also wir unterstreichen das oder verschweigen das, dass Sie zu Hause eine Puppe haben, mit der Sie da gerne spielen. Interview mit Hollywood-Größen. Ich habe vor einiger Zeit mal ein Interview gelesen, das liegt schon ein paar Jahre zurück, dass Sie mit Brad Pitt geführt haben. Sind das auch für Sie besondere Momente, wenn Sie einer Hollywood-Größe begegnen oder gehen Sie mit diesem Kult, mit diesem Mythos der Filmstars doch recht gelassen um?
Ich habe früher mal gedacht, das ist die Belohnung dafür, dass wir uns all diese Mühe machen mit dem Angucken der Filme. Dann kommen die irgendwann und man kann sich mit ihnen unterhalten. Aber die Branche sieht das ganz anders. Diese Interviews werden streng geplant. Die Stars werden hoch bezahlt dafür, dass sie da sitzen. Und Brad Pitt, das war kein Interview, was ich sehr mag, das war eine Massenveranstaltung, da war ich mit anderen Kollegen zusammen in einem Raum. Zum Interview gehört, dass man da alleine ist mit den Berühmtheiten. Und das habe ich zum Beispiel letzte Woche erlebt mit Geraldine Chaplin, mit der Tochter von Charlie Chaplin. Das ist jetzt vielleicht keine so berühmte Schauspielerin, aber sie ist eine wunderbare Person. Und wenn man da Gelegenheit hat und die Zeit reicht, dann kommt man sich irgendwie sehr nahe. Das mag irgendwie ambitiös klingen, dass man glaubt, man hätte denen auch was zu sagen. Aber in diesem einen Fall war das wirklich so, glaube ich. Also die hat sich total gefreut, dass mir ihr Film Die Gräfin von Hongkong so gut gefallen hat, der letzte Chaplin-Film. Den mögen sonst keine Leute. Und man kommt oft dann auf Gedanken, die man selber nicht hat natürlich. Und nein, es ist ganz wunderbar. Also dass es überhaupt eine Gelegenheit gibt, sich mit dem zu verbinden, was man immer so einsam ansieht, nämlich einen Film. Und da ist so eine Schauspielerin oder die Tochter eines großen Regisseurs in dem Fall, die man alles fragen konnte, was Charlie Chaplin betrifft, natürlich ein Geschenk des Himmels.
Haben Sie das Gefühl, dass die sogenannten großen Hollywood-Stars nicht vielleicht auch gerne ausbrechen würden aus diesem engen Korsett? Oder sind die schon so drin in diesem ganzen kommerziellen Zug, dass sie das gar nicht anders wollen und wahrnehmen?
Ja, nehmen Sie Brad Pitt zum Beispiel. Das ist jemand, der baut Häuser. Der arbeitet als Hobbyarchitekt und zwar auf hohem Niveau. Also der kann wirklich Architektur komponieren und denkt über soziale Wohnungsbauprojekte in New Orleans nach. Und da spricht er viel lieber drüber als über seine Filme. Viele Schauspieler fühlen sich unterfordert mit dem, was sie tun. Oder sie haben keine Beziehung oder keine Möglichkeit, das, was sie tun, in Worte zu fassen. Schauspielen ist ja oft intuitiv und ist ganz schwer, den Ton zu finden, über Schauspielerei mit Schauspielern zu reden. Deswegen lesen Sie ganz viele Interviews mit Schauspielern, wo es um was ganz anderes geht. Was die dann wählen bei der nächsten Präsidentschaftswahl oder sowas. Das interessiert mich persönlich überhaupt nicht. Ich möchte gerne den Ton finden, dass Künstler über ihre Kunst reden. Und dazu muss man sie auflockern, auftauen. Das machen sie auch in ihrer Arbeit. Das ist sehr befriedigend, wenn man dann merkt, die denken jetzt plötzlich mal drüber nach und fassen das in Worte.
Machen wir mal einen großen Sprung von Hollywood nach Babelsberg. Sprich, wir haben im ersten Teil des heutigen Doppelkopfs in HR2 Kultur über Filmkritik geredet. Jetzt wollen wir über Filme selbst reden und über das Kino. Der Film ist ja eine noch recht junge Kunstform. Daran ist man gerade in diesem Jahr wieder erinnert worden. Denn das Filmstudio Babelsberg feiert seinen 100. Geburtstag. Und Babelsberg ist ja bereits selbst auch zu einer Art Mythos geworden in der Filmgeschichte. Dort sind solche legendären Filmkunstwerke entstanden wie Metropolis von Fritz Lang oder Der blaue Engel von Josef von Sternburg. Man kann diese ganzen Großwerke gar nicht aufzählen. So viele sind es. Und Babelsberg ist ja nicht vorbei. Heute kommen sogar große internationale Produktionen, kommt eben auch Hollywood nach Babelsberg. Inglourious Basterds ist zu großen Teilen dort gedreht worden. Der Vorleser mit Kate Winslet, Roman Polanski hat Der Pianist und auch Der Ghostwriter dort zu großen Teilen gedreht. Herr Kodenschulte, was reizt denn nicht nur die nationale, sondern auch die internationale Filmwelt an Babelsberg?
Also erstmal das Geld natürlich, also der Deutsche Filmförderfonds gibt einem 10-20% zum Budget dazu. Das ist unwiderstehlich. Das zweite ist das gewachsene Know-how, was es in Deutschland jetzt auf demselben Niveau gibt wie in London oder in Toronto. Das heißt, Sie können in ein paar Orten außerhalb von Hollywood auf dem gleichen Niveau drehen. Und dazu gehört zweifellos Deutschland, nicht nur Babelsberg, auch Nordrhein-Westfalen hat inzwischen eine Infrastruktur, wo man sagen kann, das ist wunderbar. In Hessen gibt es auch eine tolle Postproduktionsszene, zum Beispiel in Frankfurt. Also man kann hier wahnsinnig viel machen. Ich glaube, das ist der Grund. Es hat nichts mit dem Mythos dieses Bodens zu tun, auf dem die Dietrich gespielt hat.
Ist das nicht auch befruchtend für den deutschen Film?
Ja, natürlich. Es kommt wahnsinnig viel Talent hier herein. Und wer an Inglourious Basterds gearbeitet hat, der vergisst es sein Leben lang nicht. Egal mit wem sie sprechen, diese vielen deutschen Schauspieler, die er in kleinen Rollen besetzt hat, das hat er auch gerne gemacht, glaube ich, um zu zeigen, wie gut er ist. Also damit wir alle was davon haben. Also so ist Tarantino. Also der teilt das dann auch wirklich großzügig aus. Steven Spielberg auch, der hat hier noch nicht gedreht, aber der hat jetzt in seinem letzten Film Gefährten auch deutsche Schauspieler en masse besetzt. Also wenn man Film als so ein kommunikatives Medium betrachtet, wo einfach viele zusammenarbeiten und wo einfach so ein Geist sich verbreitet. Das war in Babelsberg schon vor dem Krieg so, da hat Eisenstein da mal gezeigt, wie man eine Massenszene inszeniert und dann kamen alle und guckten sich das an. Das finde ich was Tolles am Film und egal, wen Sie fragen, Ausstatter, Maskenbildner, Kostümbildner, alle profitieren von diesen internationalen Produktionen.
Gehen wir zum deutschen Film selbst. Es ist ja nicht ganz einfach, von einer nationalen Kunst zu sprechen, deutscher Film. Natürlich gibt es da so viele osmotische Vorgänge, Beeinflussungen und so weiter. Aber wenn wir das jetzt mal so in Anführungszeichen verwenden, diesen Begriff des deutschen Films, das Spektrum ist ja sehr groß. Es gibt mittlerweile tolle Komödien, es gibt ganz ernsthafte Filme, es gibt Experimentelles. Herr Kodenschulte, wie würden Sie denn die Situation des deutschen Films heute einschätzen?
Im deutschen Film geht es wirtschaftlich so gut wie nie in einer bestimmten Hinsicht. Er hat genug Geld zum Produzieren. Aber die kulturelle Bedeutung, glaube ich, die ist nicht mehr so hoch. Also wenn man den deutschen Film im Ausland sucht, ist es immer sehr schwer. Also die Leute reden dann wieder von Fassbinder, der ist 1982 gestorben, wenn ich mich recht erinnere. Das ist lange, lange her. Das heißt, es sind zwei Ebenen, auf denen man über den deutschen Film redet. Auf der einen, die den Staatsminister Neumann immer sehr freut, eben wie viel produziert wird, auf welchem hohen technischen Niveau das geschieht. Und die zweite Ebene ist, was kommt wirklich dabei heraus? Und Ich persönlich mag ein paar Regisseure wahnsinnig gerne, Benjamin Heisenberg zum Beispiel, aber seinen letzten Film sahen 20.000 Zuschauer, das ist nicht viel. Und wir kommen jetzt wieder ganz schwer dahin, dass die guten Filme wahrgenommen werden, weil so viel Mittelmäßiges produziert wird. Es versperrt den Markt, es wird wahnsinnig viel in die Kinos gebracht, was man vorher nie gesehen hätte. Und die guten Dinge, die muss man mit der Lupe suchen.
Was kann man denn ändern an dieser Situation? Es hängt ja auch an der Distributionspolitik im Filmbereich.
Also als ich in dem Alter war, wo man sich überlegt, will man Film studieren, da war das praktisch unmöglich. Da gab es nur zwei Schulen in Berlin und in München, die wirklich in Westdeutschland eine Bedeutung hatten. Inzwischen können sie fast überall Film studieren. Das heißt, es werden wahnsinnig viele Regisseure ausgebildet, was auf der einen Seite sehr demokratisch und schön ist, auf der anderen Seite haben die natürlich keine Möglichkeiten, zum größten Teil sich zu entfalten und zu entwickeln. Und es ist nicht so, dass die Besten sich durchsetzen. Es setzen sich die durch, die dann eben am System verträglichsten sind, die einfach dann auch jede Fernsehfolge inszenieren. Und ich glaube, da läuft einiges schief. Also man überlegt bei der Ausbildung gar nicht mehr so sehr, wollen wir eigentlich jetzt Filmkünstler oder wollen wir Leute, die innerhalb einer hungrigen Fernseh- und Filmproduktionsszene funktionieren? Wir haben wahnsinnig viele Produktionsfirmen, die alle davon leben, dass es Filmförderung gibt. Gäbe es die nicht mehr, hätten wir ein Riesenproblem. Die müssten Konkurs anmelden. Und Filmförderer haben dieses Dilemma, dass sie sagen, wir möchten diese Szene am Leben erhalten, so wie sie ist. Wir wollen nicht, dass die pleite gehen. Aber wir können uns nicht darauf konzentrieren, bestimmte künstlerische Konzepte zu fördern. Das machen andere Länder. Wenn Sie das dänische Kino ansehen, dann sehen Sie, aha, die haben auf eine Marke gesetzt, auf Lars von Trier, auf das Dogma-Kino, auf dieses schauspielorientierte Filme machen. Und dadurch ist das dänische Kino so berühmt geworden. Ist vielleicht auch eine Eingrenzung, aber es hat funktioniert. Das Gleiche gilt für kleine Filmländer. Sie sehen mehr Filme aus Thailand auf Festivals, als sie deutsche Filme sehen. Und da läuft etwas komplett schief. Ich glaube, da hat die Förderung einfach völlig vergessen, dass es um Kunst geht bei der ganzen Angelegenheit.
Also es ist dieser alte Konflikt zwischen Kunst und Kommerz. Es ist ja natürlich der Film von Anfang an, das lesen wir auch immer wieder in den frühen Theorien des Kinos, dass natürlich hier Geld für Produktionskosten eine ganz große Rolle spielt. Das ist bei kaum einer anderen Kunstform der Fall. Aber nochmal gefragt, die deutsche Filmförderung, die ja sehr zersplittert ist, nicht? Es gibt ja eine nationale, es gibt sehr viele regionale. Was könnte denn anders gemacht werden? Kann man denn diesen kommerziellen Aspekt wirklich ganz an die Seite schieben? Das ist, Sie sagen, ein Dilemma. Wie lässt sich damit umgehen?
Ja, ich bin persönlich kein Freund vom Filmförderfonds. Der hat nur Fürsprecher, weil alle was davon haben. Es wird automatisch etwas gegeben. Egal, was sie produzieren. Es gibt keine künstlerische Prüfung oder keine Qualitätsprüfung. Also die Drehbücher werden zwar eingereicht, aber es spielt keine Rolle, was da drin steht. Und das finde ich persönlich falsch. Ich will nicht alles an die ganz große Glocke der Kunst hängen. Aber wenn sie alles gleich behandeln, dann fördern sie natürlich auch völlig geistlosen Kram. Und viele dieser Filme haben nicht mal ein Publikum als Unterhaltungsfilme. Das heißt, die sind unterhaltend, aber sie unterhalten niemanden. Und das kann irgendwie nicht sein. Ich finde nicht, dass man diese Sorte von Unterhaltung fördern muss. Das war nie nötig. Also Unterhaltungsfilme haben sich dann schon gerechnet, während die Kunst ohne Förderung nicht existieren kann im Film.
Dann fliehen wir gleich auch mal aus der Zeit und gehen in die Stummfilmzeit zurück. Das ist so, ich möchte nicht sagen Steckenpferd, sondern aber ein Lieblingsthema sicherlich von Ihnen. Bevor wir das aber machen, hören wir noch einen zweiten Musiktitel. Das ist jetzt aber, glaube ich, keine Filmmusik, die Sie uns da mitgebracht haben.
Nee, jetzt haben wir eine Nummer von Townes Van Zandt, einem Singer-Songwriter aus Texas, den ich sehr, sehr mochte, der immer in sehr kleinen Clubs aufgetreten ist, bis er dann überraschend gestorben ist. Und der aber heute, finde ich, als einer der ganz großen Songautoren Amerikas gilt. Also neben Bob Dylan und den klassischen Songwritern Cole Porter oder George Gershwin, finde ich ihn wirklich angesiedelt, Townes Van Zandt, und der Song heißt Flying Shoes.
Days full of rain, sky's coming down again. I get so tired of these same old blues, same old song.
Sie hörten Flying Shoes, die fliegenden Schuhe von Townes Van Zandt. Ausgewählt hat dieses Musikstück der heutige Doppelkopfgast in HR2 Kultur, der Filmkritiker Daniel Koten-Schulte. Mein Name ist Thomas Plaul. Ich habe eingangs erwähnt, dass es unter all Ihren um das Kino drehenden Tätigkeiten auch die gibt, Herr Koten-Schulte, dass Sie Stummfilme am Klavier begleiten. Sie haben 2005 das Silent Movie Theater Cologne gegründet, wo Sie bei Vorführungen selbst als Stummfilmpianist agieren. Was hat es denn mit diesem Silent Movie Theater auf sich? Das ist ja kein Theater mit einem eigenen Haus, wenn ich das richtig verstehe, sondern eine Art Programm.
Genau, also ich spiele hauptsächlich in Köln im Museum Ludwig Filme im Zusammenhang mit Ausstellungen oder auch mit freien Filmreihen, die ich mir da ausdenke. Und da werden aber auch viele Musiker engagiert, die dann speziell für den Film was komponieren. Oder ich mache es halt selbst. Es gab mal in Los Angeles, oder ich glaube, es gibt sogar heute noch, das Silent Movie Theater, ein kleines Kino, so eine Baracke, wo dann nur Stummfilme laufen. Das fand ich eine wunderschöne Idee. Was hätte ich auch gerne. Aber da käme dann wahrscheinlich keiner hin, deswegen kann man es nur ab und zu machen. Aber ja, also ich sammle auch Filmkopien und habe ein Repertoire auf diese Weise von so klassischen amerikanischen Stummfilmen, hauptsächlich amerikanische, auch andere, und kann dann einfach programmieren, Filme zeigen in Zusammenhängen, wo man sie nicht erwarten würde. Das alte Kino ist eben noch sehr lebendig, finde ich. Und dazu zu spielen ist eine ganz persönliche Angelegenheit. Also ich finde, das ist nicht so anders als die Filmkritik. Ich habe es eigens schon mal gesagt, man kann etwas dazu sagen zu dem Film, während der Film noch läuft. Man könnte ihn auch kaputt spielen, aber das machen wir natürlich nicht. Man kann auch ironisieren. Das haben in den 20er Jahren viele Pianisten gemacht. Die haben dann einfach lustige, ironische Schlagermotive begleitet. Aber man kann einfach eine Beziehung herstellen zwischen dem Film und einem Publikum. Und das kann man sonst ja nicht, höchstens hinterher. Aber hier kann man es auch live. Und man merkt ja einfach, dass man das überbrücken kann, dass man die Distanz zwischen dem Publikum und dem Film sofort verschwinden lassen kann, wenn man dabei ist. Das reicht ja schon, wenn jemand eine Einführung in einen Film hält. Das gibt es ja heute ja auch nicht mehr. Früher wurden so Einführungen gehalten im Kino. Jemand stand davor und sagte was Kluges. Und dann war man als Zuschauer vielleicht nicht so allein gelassen. Ich mag das auch gerne, dass man hinterher diskutiert mit den Leuten. Und so ein Pianist ist schon so ein Weg dahin, ja, wenn da jemand dabei ist und Klavier spielt. Ich glaube, das hat sich eben verändert und das wurde vergessen, dass Film eben kein technisches Medium alleine ist. Ich kenne einen Regisseur, der sagt, Filme sind jedes Mal anders, auch wenn man sie nur abspielt. Also wenn er einen Film mitbringt von sich und irgendwo zeigt, dann sei der manchmal gut drauf und manchmal schlecht drauf. Also dieser Film, nicht der Regisseur. Schlecht aufgewickelt oder irgendwas. Und da ist was dran, weil jeder Raum anders ist, jedes Publikum anders ist. Und Musik ist ja immer auch eine Raumkunst. Das heißt, die erfüllt den Raum mit etwas. Und mit dem Film zusammen wird dann eben eine eigene Kunstform draus.
Da wären wir schon wieder beim Erlebnisraum. Kino, ja, das ja. Wir vorhin schon kurz hatten. Mal kurz nachgefragt, wenn Sie einen Stummfilm begleiten am Klavier, Sie folgen dann Eigenkompositionen beziehungsweise auch anderen Kompositionen, improvisieren Sie?
Ja, ich improvisiere. Also Improvisation ist halt immer so ein Mythos. Also es fällt einem nicht immer wieder was Neues ein. Und deswegen greife ich auch zurück auf Sachen, die ich schon mal gespielt habe, je nachdem, ob mir was einfällt oder nicht. Manchmal fällt einem auch was Neues ein. Aber diese musikalischen Versatzstücke sind eben dann doch eher eigene. Dazu kommen dann eben Zitate, gerade bei Komödien, was weiß ich, wenn sie Tee trinken, Tee for Two oder irgendwas, was einem dann eben so spontan einfällt.
Aber das ist doch ein ganz anderer Prozess, wenn ich heute ins Kino gehe und einen Film betrachte, nehmen wir einen ganz normalen 0815 Film aus Hollywood, der ja schon eine Musik mitbringt. Meistens, das muss man sagen, leider ganz schreckliche Musik. Das ist ja eine ganz merkwürdige Geschichte heute mit der Musiksoße, die vielen Filmen drüber gegossen wird. Das ist ein fertiges Produkt, das ich dort sehe. Aber wenn Sie einen Stummfilm begleiten und dann auch zum Teil improvisieren, dann ist das ja auch, ich möchte nicht sagen, eine Interpretation eines Films, aber es ist, gibt dem ganzen Film ja doch ein ganz anderes Erscheinungsbild.
Ja, man könnte es auch verderben. Also man kann da viel zu machen. Aber das ist gerade das Wesen des Stummfilms, dass es immer anders ist. Das kennen wir heute auch nicht mehr. Aber dass ein Film einfach immer eine andere Musik hat. Es gibt einen Text von Bert Brecht, wie spät er Goldrausch gesehen hat, weil er dem Kino, wo der lief, so ein grauenhafter Pianist gespielt hat. Ist er lieber gar nicht erst hingegangen. Das finde ich was Fantastisches. Es ist ja heute auch noch so, dass man sich aussucht, wo man einen Film am liebsten sehen möchte. Aber da gab es noch einen richtigen Grund dafür.
Jetzt ist das schon ein bisschen durchgeklungen, Herr Kotenschulte. Ich frage trotzdem nochmal nach, was macht denn für Sie die Faszination des Stummfilms aus?
Ja, der Stummfilm kommt eben aus einer Zeit, wo das Kino entwickelt wurde, auf all diese Höhen getrieben wurde, die diese Kunstform erreichen kann. Also in den späten 20ern, als Murnau Sunrise gedreht hat, 27, da war das Kino auf einem Standard visuell und ästhetisch, der nie übertroffen wurde. Es war einfach alles da. Dann wurde wieder vergessen erstmal und dann wurde wieder entdeckt. Und ich glaube, das macht diese Filme heute noch so interessant. Dann sind sie universell, das heißt, dadurch, dass sie eben nicht mit Dialog arbeiten, nur mit Zwischentiteln, aber die kann man eben auch austauschen, übersetzen, sind die allgemein verständlich. Also sie haben Qualitäten, die Filmen heute oft fehlen. Viele Filme heute sind nicht mehr visuell erzählt, die sind eher durch den Dialog getrieben. Oder die Kamera folgt einfach den Schauspielern, egal was sie tun, ohne dabei ein Bild machen zu müssen. Das war früher anders, das waren einfach Bilder.
Sie haben in Ihrem Buch Hollywood in den 30er Jahren, Sie haben es vorhin erwähnt, auch geschrieben bzw. erkennen lassen, dass mit dem Übergang vom Stummfilm zum Tonfilm, sozusagen von der Manufaktur zum Industriebetrieb, der künstlerische Wert des Films doch abgesackt ist. Würden Sie das als These so wirklich so formulieren?
Das habe ich so nicht geschrieben, dass der künstlerische Wert des Kinos abgesagt ist. Nein, also es gibt Regisseure heute, die auf dem gleichen Niveau arbeiten wie Murnau. Also ich sage das auch von Tim Burton zum Beispiel oder von Abhijit Pong wie Resita Kul im Thailand, den ich ganz toll finde. Oder Wong Kar Wai, da kann man doch nicht sagen, dass das Kino jetzt schlechter wäre als früher. Wenn man das so auffasst, also als eine Sprache, die man entwickelt, indem man sie spricht, ja, wie ein Autor. Man würde ja auch nicht sagen, dass die Literatur am Ende sei oder sowas. Also auf die Idee kommt man ja gar nicht. Oder die Malerei, nein, also es ist alles da. Nur ich glaube, dass wir nicht mehr gelernt haben, das alles einzufordern. Dass man gerade in Deutschland wenig dafür tut. Film ist nach wie vor kein Schulfach. Stilistische Fragen im Film werden Schülern nicht vermittelt. Die lernen halt, Texte zu verstehen. Und wenn ein Film läuft, dann illustriert er irgendetwas, was der Lehrer sonst nicht vermittelt hat, was zum Beispiel in Hamlet vorkommt. Ja, aber ansonsten ist das keine Kunst für die Leute. Ja, die lernen nicht, das so kostbar zu finden, wie es vielleicht ist, oder so interessant zu finden, wie es vielleicht ist. Und dagegen versucht die Filmkritik ja auch anzuschreiben, aber immer verzweifelt, da muss man sagen, weil die Zeitungen ja auch lieber unterhaltende Texte haben und man ja auch unterhalten möchte. Wir wollen ja auch die Leute nicht langweilen. Und dann werden wir vorsichtiger und zögerlicher, wenn wir sagen, das ist ja auch ein bisschen wie dieser Film von früher. Kennen Sie den noch? Ja, das traut man sich ja gar nicht mehr zu sagen.
Herr Kotenschulte, wie sind Sie selbst dann eigentlich zum Kino und zum Film gekommen? Gibt es da eine frühe kindliche Prägung oder kam das erst später? Was macht für Sie die Faszination des Kinos, des Films aus?
Ich weiß auch nicht, warum mich das als Kind schon so beeindruckt hat. Also das war einfach diese Mischung aus Eis essen, an alten Sitzen riechen und Walt Disney-Filme sehen, die eben nur im Kino zu sehen waren. Die gab es ja nicht irgendwo sonst. Also so ging das. Dann wohnten wir lange Zeit neben einem Kino. Was toll ist, dann kann man sich die Bilder schenken lassen und die Plakate und sieht sich Filme an, die man sonst niemals sehen würde, weil sie nachmittags für 1,50 € in der Jugendvorstellung liefen. Ich habe Ben Hur 5-mal, glaube ich, gesehen, weil das immer wieder da lief. Aber auch Godzilla und sowas. Und so etwas wird ja zum Ereignis, dadurch, dass man es im Kino sieht. Und dann habe ich gedacht, entweder selber Filme machen oder darüber schreiben. Und irgendwie das mit dem Schreiben, das lag mir einfach sehr, dachte ich. Und ich fand ja auch das sehr ruhmreich, was andere Kritiker geschrieben haben in den 70er Jahren. Es gab den Kritiker Hans-Christoph Blumenberg, der im Stadtanzeiger und dann in der Zeit schrieb. Also den mochte ich sehr gerne lesen. Das fand ich sehr anregend und sehr klug. Und ich dachte, oh, der hat aber einen tollen Beruf. Sowas will ich auch machen.
Führt natürlich zu dieser etwas gemeinen Frage an den Filmkritiker und Wissenschaftler Daniel Kotenschulte. Sie selbst hatten zwei kurze Auftritte in Filmen, West End 2001 und Nothing Less Than the Best 2002. Hat Sie das nie gereizt, sozusagen die Seite zu wechseln, dann mal vor der Kamera zu agieren?
Ja, ich werde ja viel zu selten besetzt, also was kann man da machen? Das hat mir übrigens auch Geraldine Chaplin gesagt. Irgendwie. Sie hatte ein T-Shirt von Tim Burton an, seinen Totenkopf aus Nightmare Before Christmas. Ich meinte, der muss sie doch mal besetzen, der ist ein toller Regisseur. Und sie meinte, ja, ich war beim Casting, hat mich nicht genommen. Die geht immer noch überall hin und wird dann abgelehnt in ihrem Alter mit ihrem Ruhm. Ja, also Schauspielen, selbst wenn man das nicht gelernt hat, ist so verführerisch und macht so viel Spaß. Aber alles beim Film macht Spaß. Als Schauspieler, das waren nur kleine Rollen, aber es wurde im Sommer gedreht und es lief jemand mit einem Sonnenschirm über mir herum, damit ich mein Kostüm nicht durchschwitze. Da fühlt man sich gut, wird man gut behandelt. Also deswegen kann ich verstehen, dass man das gerne macht.
Was ist dann, mal andersrum gefragt, der Reiz für deutsche Schauspieler, auch Regisseure, nach Hollywood zu gehen? Natürlich, Hollywood wird immer noch synonym gebraucht für den durchschnittlichen, den kommerziell erfolgreichen Film. Aber wir dürfen ja nicht vergessen, dass es in Hollywood, Sie haben es auch schon erwähnt, auch richtig gute Filme gemacht werden. Und als wir vorhin über Babelsberg geredet haben, da haben Sie auch erzählt, dass es für die deutschen Schauspieler im Film von Quentin Tarantino natürlich auch ein besonderes Erlebnis war. Trotzdem haben es ja relativ wenige deutsche Schauspieler und wenige Regisseure gepackt nach Hollywood. Wenn ich jetzt zum Beispiel Roland Emmerich nehme, natürlich, der hat Erfolg, aber eben doch mit sogenannten Blockbustern. Wenn ich Wolfgang Petersen nehme, ich weiß nicht, wie Sie das einschätzen, aber das künstlerisch Anspruchsvolle kann ich in manchen seiner Filme nicht mehr erkennen. Trotzdem besteht ja der Reiz, nach Hollywood zu gehen. Was ist dieser Reiz?
Ja, wenn Sie kommerzielles Kino machen wollen, also Genre-Kino machen wollen, Mainstream machen wollen, dann brauchen Sie diese Technik. Und klar, Babelsberg hat es auch, aber in Hollywood ist es schon ein anderes Niveau. Es ist einfach so viel selbstverständlicher. Wenn Sie in ein Studio gehen, es ist einfach, es ist nicht so ein Gewese drumherum. Ja, die machen das einfach. Das ist einfach ganz normal, dass sie es so toll machen. Das ist total verführerisch. Natürlich will man dahin. Aber Hollywood ist auch sehr viel strenger und sehr viel zynischer geworden, was das Einladen von ausländischen Talenten angeht. In den 30ern war das nicht so schwer für die Dietrich oder für Peter Loche, Weltstars im Kino zu werden. Und auch in den 50er Jahren, die wollten Hildegard Knef, das fanden die gut, die wollten Sophia Loren, die wollten diese europäischen Gesichter, weil sie ihre Filme ja auch in Europa durchsetzen wollten. War vielleicht auch zynisch, aber damals dachte man auch noch, das Kino braucht diese verschiedenen Gesichter, diese verschiedenen Farben und wenn die Akzent sprechen, ist nicht schlimm. Überall auf der Welt spricht man Akzent. Das ist heute nicht mehr so. Sie kriegen als deutscher Schauspieler keine tragenden Hauptrollen mehr, wenn sie nicht perfektes Englisch sprechen. Und selbst dann werden sie immer noch als Ausländer besetzt. Christoph Waltz kriegt es inzwischen hin, richtig gutes Englisch zu sprechen. Aber deswegen spielt er trotzdem Charakterrollen. Also es ist ganz toll, dass er die spielt. Das macht sie wahnsinnig toll. Aber die besetzen Ausländer eher in Charakterrollen und nicht in tragenden Leading Roles. Und das haben sie früher eben doch gemacht. Und ich glaube, deswegen ist es total frustrierend für Schauspieler wie Franka Potente, die ja mal in Hollywood jahrelang auf Rollen gewartet hat. Es wurden ihr viele versprochen und sie hat Jahre ihres Lebens verloren, wo sie wirklich toll und auf der Höhe ihrer Möglichkeiten war. Deswegen kann man nur davon abraten. Komponisten, also wie Hans Zimmer, also die haben eine Chance. Was die Regisseure angeht, wie Emmerich, was die mögen, sind Regisseure, die funktionieren. Die wollen jemanden haben, der das Budget nicht überzieht, der in der Frist arbeitet, war früher auch schon so. Aber da sind die Ausländer einfach billiger. Also Emmerich jetzt nicht mehr und Petersen, das sind berühmte Regisseure. Aber wenn sie jemanden einladen nach Hollywood, damals sind jung Tom Tykwer oder heute werden die ganzen Skandinavier eingeladen. Die arbeiten erstmal ohne Gage oder für ein Minimum, für das Minimum dessen, was die Gewerkschaft erlaubt. Und so muss man das sehen. Und wer sich dann da nicht durchsetzt ganz schnell, der wird auch schon wieder fallen gelassen.
Kommen wir vom großen Hollywood-Film zurück zum Doppelkopf in HR2 Kultur. Der Doppelkopf ist mit knapp 60 Minuten eine Art mittellanger Film, Herr Kotenschulte, bei dem jetzt auch gleich die Klappe fällt. Vielen Dank für dieses Gespräch. Eine Abschlussmusik haben Sie natürlich auch noch mitgebracht. Was hören wir jetzt zum Schluss, quasi zum imaginären Abspann dieser Sendung, Herr Kotenschulte?
Ja, das ist Musik von einem kubanischen Jazz- und Barmusiker Don Barreto. Den kennt, glaube ich, kein Mensch. Ich kam darauf, weil seine Musik benutzt wurde in Avantgarde-Filmen der 30er Jahre von Len Lai, einem Künstler, der direkt für den Film gemalt hat. Und der mochte diese kubanische Tanzmusik so gerne. Und viele Künstler mochten diese Musiken. Und ich habe dann angefangen, nach den Platten zu suchen. Und das ist hier eine Aufnahme aus den 30er Jahren, Nella von Don Barreto, Pariser exilkubanischer Cocktail-Jazz.
Mit Don Barreto geht heute der Doppelkopf in HR2 Kultur zu Ende. Gast im Studio war der Filmkritiker Daniel Kotenschulte. Am Mikrofon verabschiedet sich Thomas Plaul.
HR2 Kultur zum Nachhören. Gebühren für gutes Programm. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir aus urheberrechtlichen Gründen im Podcast-Angebot die Musiktitel ausblenden müssen.